Die Überschrift lautet: Mehr Freiheit an der Hochschule wagen, Potenziale wecken und die besten Köpfe nach Bayern lotsen. Deshalb wird unsere Hochschulreform mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro an jeder Hochschule in ganz Bayern eine mittlere Revolution auslösen.
Das hat unser Ministerpräsident Markus Söder gesagt in einer Regierungserklärung im Oktober 2019. Da ging es um die Hightech-Agenda Bayern. Mit der ersten Reform seit 16 Jahren sollte das Studieren, Lehren und Forschen an den Hochschulen grundlegend umgekrempelt werden. Seitdem sind jetzt fast 3 Jahre vergangen. Und wie steht's mit der Revolution?
Sagen wir so, die Dinge, die mir wichtig waren, kann ich in der derzeitigen Form des Gesetzes auch umsetzen. Und insofern bin ich ganz zufrieden mit dem Gesetz, so wie es jetzt verabschiedet werden wird.
Der größte Schaden ist vielleicht jetzt erstmal abgewendet.
Ja, wir hätten uns eigentlich eine 180-Grad-Wende gewünscht, weil wir schon sagen, unser Hochschulgesetz, das wir aktuell haben, das ist reformbedürftig, aber aus unserer Sicht eine ganz andere Richtung.
Es hat für viel Wirbel, für viel Unmut und vor allem aber für viel Gesprächsbedarf innerhalb der Universitäten und Hochschulen gesorgt. Das sogenannte Bayerische Hochschulinnovationsgesetz. Ende 2020 ist der erste Gesetzentwurf auf den Tisch gekommen. Jetzt im Mai, also 2 Jahre später, ist eine neue Fassung im Kabinett verabschiedet worden. Doch was genau hat eigentlich für diesen Wirbel gesorgt? Was hat die Leute so aufgebracht? Und was wird sich jetzt konkret an den Hochschulen verändern? Ich habe dafür mit VertreterInnen der GEW, der Studierenden und der sogenannten Initiative für Geistes- und Sozialwissenschaften gesprochen, aber auch mit dem Präsidenten der FAU Erlangen-Nürnberg. Dreht dieses Gesetz an den richtigen Schrauben? Und wie viel Innovation steckt denn nun eigentlich in diesem Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz? Ihr hört eine Annäherung in 3 Kapiteln. Kapitel 1. Was war eine Revolution im ersten Entwurf?
Man muss halt sagen, am Anfang, als das rauskam, war das eigentlich eher geplant als, wir wollen das so machen und wir ziehen es jetzt durch, aber man hat eben nicht mit diesem massiven Protest gerechnet.
Das ist Michael Ruppert. Wir sitzen in einem Café in Erlangen. Cappuccino, Kakao, dazwischen Factsheets. Michael studiert linguistische Informatik und ist studentischer Senator der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Reform des Bayerischen Hochschulgesetzes hat er von Anfang an genau beobachtet und begleitet. Auch den Wirbel darum.
Es gab halt einen riesigen Aufstand unter nicht-wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, unter wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Es haben sich Initiativen dazu gegründet und auch die Profs und Senatsvorsitzenden haben quasi riesigen Gegenwind gegeben.
Aber der Reihe nach. Die Geschichte dieses neuen Hochschulgesetzes beginnt vor etwa 2 Jahren. Am 12. Juni 2020 legt Professor Dr. Walter Schober, das ist der Präsident der TU Ingolstadt, ein Konzeptpapier zur bayerischen Gesetzreform vor. Bayerische Hochschulnovelle 2020 plus, die unternehmerische Hochschule Bayern als Benchmark in der Wissenschaft, so der Titel. Wenige Monate später gab es dann auch ein Eckpunktepapier dazu. Dieses Papier verspricht eine grundlegende Neuausrichtung des bayerischen Hochschulrechts. Darin heißt es zum Beispiel:
Regelungstechnisch soll sich das Gesetz am Grundsatz messen lassen. Regle nur, was unerlässlich ist. Ziel ist maximale Verschlankung und Deregulierung.
Anders als zuvor sieht dieses Papier vor, dass die Hochschulen zu reinen Personalkörperschaften des öffentlichen Rechts werden sollen. Das würde dann konkret bedeuten, dass die Hochschulen wesentlich mehr Entscheidungsfreiheiten hätten. Im Eckpunktepapier heißt es weiter:
Die Körperschaften der bayerischen Hochschulen organisieren sich nach dem Grundsatz der vollen Eigenverantwortung. Und damit verbunden ist die Aufhebung des gesamten Abschnittes Aufbau und Organisation.
Und genau hier liegt ein Knackpunkt. Wenn die Hochschule also zum Beispiel Gremien zur demokratischen Mitbestimmung weiter aufrechterhalten möchte, dann kann sie das tun. Sie muss es aber nicht. Das Ziel ist dabei: mehr Freiheit, weniger Bürokratie, mehr Muße und so vielleicht auch mehr Exzellenz. Michael Rupert, studentischer Senator an der FAU, hat genau dieser Aspekt allerdings besonders viel Sorge bereitet.
Mehr Rechte und mehr Freiheit an der Uni ist gut. Das neue Hochschulgesetz hat aber zum Beispiel, oder der ursprüngliche Entwurf hat zum Beispiel nicht, überhaupt nicht gesagt, wie groß der Senat sein soll. Das hätten also auch 30 Profs sein können und eine Studentin oder ein Student. Und das hätte halt irgendwie die Mitsprache in dem Gremium super gefährdet. Also unsere Bedenken war quasi, dass es eher eine Art Schlacht um Mitbestimmung die bei der Gestaltung gegeben hätte. Und Mitbestimmung ist super wichtig und Selbstbestimmung auch, aber dann bitte demokratisch.
Mit seinen Sorgen ist Michael nicht allein. Von ganz verschiedenen Seiten gibt es massive Kritik. ProfessorInnen und universitäre MitarbeiterInnen unterschiedlicher Fachrichtungen unterschreiben offene Briefe, sämtliche Statusgruppen an Hochschulen veröffentlichen kritische Stellungnahmen. Die Hauptkritikpunkte sind dabei außerdem: Auch wenn im ersten Gesetzentwurf selbst der Begriff unternehmerische Hochschule gar nicht mehr auftaucht, wird neben Forschung und Lehre eine weitere große Aufgabe von ProfessorInnen und MitarbeiterInnen definiert: der Transfer. Wissenschaftliche Ergebnisse sollen auch verständlich in die Bevölkerung getragen werden, zum Beispiel durch populärwissenschaftliche Literatur oder Patente. Die Sorge vieler Mitarbeitenden ist dabei allerdings, dass dann Forschung und Lehre zu kurz kommen, weil kaum mehr Zeit für sie bleibt. Und dass die ökonomische Verwertbarkeit von Forschung in den Vordergrund rückt. Die Reform des Hochschulgesetzes ist eine Säule der Hightech-Agenda Bayern. Diese Agenda sieht Innovationen gerade im IT-Bereich oder auch in der Klimaforschung vor. Vielen ist das zu einseitig, denn Geistes- und Sozialwissenschaften wie etwa die Philosophie, die Geschichte oder auch die soziale Arbeit kommen in dieser Agenda gar nicht vor. Dieser letzte Punkt sorgte auch dafür, dass sich vor allem aus der GEW heraus die Initiative für Geistes- und Sozialwissenschaften gegründet hat. Gleich 2020, als die Hochschulnovelle ins Rollen gekommen ist, haben sie eine Petition gestartet und darin gefordert, dass dieser Schieflage zwischen den Fachkulturen entgegengewirkt wird. Rund 9000 UnterstützerInnen haben diese Petition unterschrieben. Eduard Meusel ist Sprachwissenschaftler. Genauer gesagt Indogermanist in München. Er forscht an früheren Sprachstufen und ist Teil dieser Initiative für Geistes- und Sozialwissenschaften. Er sorgt sich vor allem um die kleineren Fächer, wie sein eigenes.
Ja, wir hätten uns zum Beispiel gewünscht, dass das Ministerium durchaus noch einen Blick drüber wirft, welche Studiengänge neu eingerichtet oder abgeschafft werden. Das liegt in Zukunft allein bei der Hochschulleitung. Das heißt, wenn ein Studiengang vielleicht zu klein wird, nicht mehr zu viel Geld einspielt und die Hochschule gleichzeitig einfach darauf achten muss, dass sie eine ausgeglichene Bilanz am Ende des Jahres hat, dann kann es durchaus sein, dass man einfach sagt, ja gut, dann streichen wir halt diesen einen Studiengang, da gibt es eh nicht mehr viele, die den studieren. Und ich selbst komme zum Beispiel aus so einem Studiengang. Mhm. Und dann ist der halt einfach weg. Und der wird auch so schnell dann nicht mehr wieder eingerichtet werden. Und da verliert man eine ganze Menge an Fächern, aber auch an Fachkompetenz und Wissen, das einfach durchaus wichtig für die Gesellschaft sein kann.
Der Fokus habe vor allem im ersten Entwurf des Gesetzes so stark auf den naturwissenschaftlichen und technischen, prestigeträchtigen Fächern gelegen, dass gerade kleinere Fächer anderer Disziplinen aus dem Blickfeld geraten seien. Ihre Lage ist zuvor schon prekär gewesen. Das neue Hochschulgesetz drohte es ihnen jetzt noch schwerer zu machen. Der Druck von sämtlichen Statusgruppen an den Universitäten und Hochschulen ist schließlich so groß gewesen, dass der Gesetzentwurf in den letzten 2 Jahren massiv überarbeitet worden ist. Vor einem guten Monat, am 3. Mai dieses Jahres, ist jetzt eine neue Version des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes vom Kabinett verabschiedet worden. Doch was genau hat sich darin denn jetzt verändert? Und was bringt diese Gesetzreform nun den bayerischen Hochschulen? Kapitel 2. Was ist doch nur ein Reförmchen? Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume in einer Pressekonferenz am 3. Mai 2022.
Wir bringen damit Deutschlands modernstes Hochschulrecht auf den Weg. Die Zielsetzungen, denen wir uns noch mal ganz intensiv in den letzten 8 Wochen gewidmet haben, sind mehr Agilität, mehr Exzellenz und mehr Innovation für die bayerischen Hochschulen.
Agilität, Exzellenz, Innovation. Das sind große, eindrucksvoll klingende Worte, die der bayerische Wissenschaftsminister da wie Etiketten auf die aktuelle Fassung des Hochschulinnovationsgesetzes klebt. Doch was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Was genau steht jetzt eigentlich drin in diesem Gesetz? Agilität. Einer der vielleicht zentralsten Überarbeitungen der Reform: Hochschulen werden nicht ausschließlich zu sogenannten Körperschaften des öffentlichen Rechts. Zwar haben sie in der aktuellen Fassung des Gesetzes mehr Freiheiten, sie dürfen zum Beispiel selbstständiger über Bauvorhaben entscheiden als zuvor oder in einen Fonds investieren, um später auf Rücklagen zugreifen zu können. Und die Hochschulen bekommen mehr Raum zur Ausgestaltung der Gesetze. Alles im Dienste der Innovation. Joachim Hornecker, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität, ist froh über diese Erleichterungen.
Naja, sagen wir so, durch die Innovationsklausel, die an einigen Stellen mit im Gesetz steht, sind ja Öffnungsmöglichkeiten geschaffen worden, was das Baurecht angeht für die Universität. Wir müssen nicht, aber wir können. Was die Körperschaftsstruktur angeht. Wir müssen nicht, aber wir können. Und insofern sehe ich für unsere Friedrich-Alexander-Universität die notwendigen Spielräume geschaffen, die wir brauchen, um unsere Universität in die Zukunft zu führen.
Gleichzeitig aber sind trotzdem die internen Governance-Strukturen einer Hochschule gesetzlich geregelt. Also welche Gremien es gibt, welche Gremien sich wie zusammensetzen und welche Statusgruppen wie viele Stimmen haben etc. Die Gefahr einer Alleinherrschaft der Hochschulleitung ist so also erstmal nicht mehr gegeben. Auch Michael Ruppert, studentischer Senator an der FAU, ist darüber sehr erleichtert. Für die Studierenden hat sich die Lage sogar ein bisschen verbessert. In der aktuellen Version des Gesetzes ist die Studierendenschaft verankert. Es gibt einen Landesstudierendenrat, der sich aus der Landes-AStA-Konferenz zusammensetzt. AStA, das steht kurz für den Allgemeinen Studierendenausschuss und das ist sozusagen die hochschulpolitische Studierendenvertretung im engeren Sinne. Michael Ruppert sagt dazu:
Tatsächlich war das einer der größten Erfolge von uns. In dieses Gesetz haben wir innerhalb der letzten paar Tage tatsächlich dafür gesorgt, dass die in der Form drinsteht, wie wir sie haben wollen. Und zuvor war die halt gar nicht im Gesetz erwähnt. Und jetzt hat quasi Bayern von Gesetzes wegen eine verankerte Studierendenschaft.
Also, im aktuellen Entwurf des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes haben die Hochschulen mehr Spielräume und Freiheiten als zuvor. Gleichzeitig sind aber auch demokratische Strukturen innerhalb der Hochschulen weiter festgeschrieben. Und die Studierenden haben sogar erreicht, dass ihre Vertretung gesetzlich verankert ist. Wir haben uns jetzt also das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz schon ein bisschen genauer mit einem besonderen Blick auf die Agilität betrachtet. Doch was genau verändert sich jetzt eigentlich in puncto Exzellenz? Wenn eine Professur frei wird, dann musste die Stelle bisher eigentlich immer ausgeschrieben werden und dann konnten sich interessierte KandidatInnen bewerben. Das ist auch immer noch der Fall. Allerdings besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass besonders qualifizierte ProfessorInnen direkt berufen werden. Das Ganze nennt sich dann Exzellenzberufung und soll wesentlich unkomplizierter vonstatten gehen als das Berufungsverfahren sonst. Außerdem sollen Studierende an Kunsthochschulen mehr Freiheiten haben, wenn sie promovieren möchten. Bisher sind die Fächer, in denen sie das dann tun können, sehr konkret vorgeschrieben. Im neuen Hochschulinnovationsgesetz dagegen steht nur vermerkt:
Artikel 96 Absatz 6. Die Universitäten und Hochschulen besitzen das Promotionsrecht und Habilitationsrecht, die Kunsthochschulen für ihre wissenschaftlichen Fächer.
Vorausgesetzt wird also nur noch die Wissenschaftlichkeit der Fächer und die konkreten Fächer selbst sind nicht mehr vorgeschrieben. Hochschulen können ihre Leute nun also auch direkt berufen. Und es gibt mehr Möglichkeiten, an Kunsthochschulen zu promovieren. So, nach Agilität und Exzellenz nehmen wir nun noch das dritte Stichwort genauer unter die Lupe, das unser Wissenschaftsminister Blume dem neuen Hochschulgesetz dazu schreibt: Innovation. Was würden Sie denn dann sagen, wie viel Innovation steckt denn in diesem Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz?
tatsächlich relativ wenig aus meiner Sicht.
Dadurch, dass die ganzen Punkte quasi abgewendet wurden, eigentlich heißt es, das Gesetz ist wesentlich weniger innovativ, als eigentlich geplant war. Also das war als viel, viel größere Novelle geplant.
Innovationsgrad, die Innovationshöhe, die kann ich jetzt nicht einordnen, aber es ist sicher so, dass andere Bundesländer vergleichbare Gesetze haben, beziehungsweise an einigen Stellen auch ein Stück weitergegangen sind.
Ihr hört eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, schätzen die Innovationskraft des neuen Gesetzes eher gering ein. Jedenfalls wesentlich geringer als zum Beispiel im Gesetzentwurf von vor 2 Jahren. Eigentlich finden das aber auch alle gar nicht so schlecht. Christiane Fuchs ist im Landesvorstand von der GIW Bayern und sie merkt außerdem an,
aber ich würde es auch allgemein in Frage stellen, ob Hochschulen immer innovativ sein müssen, in dem Sinne, dass sie möglichst viel an Unternehmensgründungen oder wirtschaftlich gut verwertbaren Ergebnissen produzieren. Das finde ich allgemein problematisch. Das ist nicht die Aufgabe von Wissenschaft. Die Aufgabe von Wissenschaft liegt im Bereich Forschung und Lehre und nicht im Bereich Ausgründungen zu fördern.
Vor allem im Eckpunktepapier des neuen Hochschulgesetzes, das vor 2 Jahren auf den Tisch gekommen ist, sollte die Innovation großenteils in der Wirtschaftlichkeit der Universitäten stecken. Das sind im Laufe der letzten 2 Jahre viele Punkte abgeschwächt worden. Neu ist nun eigentlich nur noch, dass der Transfer weiterhin als Aufgabe der Hochschulen definiert wird, also die WissenschaftlerInnen auch angehalten sind, ihre Forschungsergebnisse verständlich in die Welt zu tragen. Und Dozierende können dafür nun auch ein Gründungsfreisemester beantragen. Das heißt, sie sind dann für ein Semester von der Lehre freigestellt und können sich so intensiv diesem Transfer widmen. Dieses Freisemester können die WissenschaftlerInnen insbesondere auch dann beantragen, wenn sie zum Beispiel ein Unternehmen mitgründen wollen. Wie viel Innovationskraft da drin steckt, das wird sich wohl erst zeigen müssen. Für Michael Rupert, Student der linguistischen Informatik und auch studentischer Senator an der FAU, steckt die Innovation dieses Gesetzes eher in einem ganz anderen Punkt.
Also es heißt noch innovativ, es hat noch ein paar kleinere Komponenten, die innovativ und verbessernd sind. Zum Beispiel, man hat jetzt ein Kaskadenmodell, also eine Form von Frauenquote in diesem Gesetz. Das ist definitiv eine Innovation.
Es ist ein allgemeines Phänomen an den Unis. Während sich die Anzahl an männlichen und weiblichen StudienanfängerInnen in etwa die Waage hält, sind in Deutschland nur 1/5 der Professuren weiblich besetzt. Diese Schieflage ist in bestimmten Fachbereichen, wie zum Beispiel den Sprach- und Kulturwissenschaften, noch viel krasser. Und hier kommt das Kaskadenmodell ins Spiel, das genau deshalb für die Wissenschaft entwickelt wurde und eigentlich sowas wie eine Art spezifischere Frauenquote ist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG formuliert das so.
Danach ergeben sich die Ziele für den Frauenanteil einer jeden wissenschaftlichen Karrierestufe durch den Anteil der Frauen auf der direkt darunterliegenden Qualifizierungsstufe.
Wenn jetzt also gut die Hälfte der AbsolventInnen eines Studiums weiblich sind, aber dann nur 1/4 der Promovierenden, dann müssen laut diesen Modells die Ursachen für diesen geringen Frauenanteil herausgefunden und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Was Gleichstellungsfragen angeht, gibt es also durchaus so etwas wie eine Innovation im aktuellen bayerischen Hochschulinnovationsgesetz. Das geht ein bisschen in eine andere Richtung als die Innovationen, die ursprünglich mal geplant waren. Und die mittlere Revolution, die Markus Söder vor knapp 3 Jahren angekündigt hat, die bleibt wohl erstmal aus. Schade eigentlich, das finden meine GesprächspartnerInnen, denn sie hätten sich durchaus Veränderungen gewünscht. Allerdings an Stellschrauben, an die gar nicht so unbedingt gedacht worden ist. Kapitel 3. Was wird? Wie kann alles besser werden?
Ja, wir hätten uns eigentlich eine 180-Grad-Wende gewünscht, weil wir schon sagen, unser Hochschulgesetz, das wir aktuell haben, das ist reformbedürftig, aber aus unserer Sicht eine ganz andere Richtung.
Mit diesen Worten haben wir Christiane Fuchs von der GEW Bayern schon ganz zu Beginn des Beitrags einmal kurz gehört. Sie hat eigentlich große Hoffnungen in dieses neue Hochschulgesetz gesteckt, immerhin ja die erste Reform seit 16 Jahren. Die Punkte, die der jungen Wissenschaftlerin wichtig wären, umfasst aber auch die aktuelle Version des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes nicht.
Und was es auch ganz, ganz dringend braucht, sind einfach sichere und gute Beschäftigungsbedingungen für WissenschaftlerInnen. Mhm. Also wir haben aktuell eine Befristungsquote von 90% bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Das ist viel zu hoch, da müssen wir weg.
Und auch Eduard Meusel von der Initiative für Geistes- und Sozialwissenschaften sieht das ganz ähnlich.
Da wäre ein weiterer Punkt zum Beispiel gewesen, dass man einfach auch in ein Gesetz irgendwie eine Aussage über die Grundfinanzierung der Hochschulen integriert. Auch vielleicht eine Aussage darüber, wie in welchem Verhältnis die Grundfinanzierung zu den externen Drittmitteln stehen müssen, sodass da ein ausgewogenes Verhältnis da ist. Das findet sich alles in dem Gesetz im Moment nicht.
Doch was hat es mit dieser Drittmittelfinanzierung eigentlich auf sich? Forschung kostet Geld. Und eigentlich haben die Hochschulen eine bestimmte Grundfinanzierung, um diese Kosten zu begleichen. Das Problem, in einigen Fällen reicht diese Grundfinanzierung nicht aus und es müssen externe Fördergelder beantragt werden. Das sind dann zum Beispiel Institutionen, Verbände, Stiftungen, aber auch die Privatwirtschaft oder die Industrie. An sich ist das auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Es besteht immerhin die Möglichkeit, auch über das Budget der Uni hinaus zu forschen. Allerdings kann es natürlich auch einen fahlen Beigeschmack haben, wenn Wissenschaft von externen Geldgebern abhängig ist, die natürlich auch eigene Interessen haben können. Und an der Drittmittelfinanzierung hängt außerdem noch ein ganz anderes Problem: die teilweise prekäre Beschäftigungssituation von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Denn Drittmittelstellen sind immer auch befristete Stellen. Fragen zur Einstellung und Befristung und generell zum Arbeitsverhältnis regelt eigentlich ein anderes Gesetz. Allerdings hat man zum Beispiel bei der Reform des Berliner Hochschulgesetzes im letzten Jahr sehen können, dass es durchaus auch auf dieser Ebene Spielräume und Stellschrauben gibt, an denen man drehen könnte. Es gibt im Berliner Hochschulgesetz zum Beispiel einen Paragraphen, in dem es um die Anschlusszusagen für wissenschaftliche Mitarbeitende geht. Und Eduard Meusel, Sprachwissenschaftler an der LMU München und Mitinitiator der Initiative für Geistes- und Sozialwissenschaften, sorgt sich weiterhin um die Situation der sogenannten kleinen Fächer. Die fallen nämlich auch in der aktuellen Version des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes eher unter den Tisch. Und das kann durchaus weitreichende Folgen haben, erzählt Eduard Meusel.
Also mittelfristig hätte es Konsequenzen, dass es wahrscheinlich die Lehrstühle, auf die ich mich mal bewerben könnte, oder auch Juniorprofessuren vielleicht, nicht mehr bewerben kann, schlicht weil es nicht mehr gibt, zumindest in Bayern dann. Wenn ich das in meinem Fach anschaue, in den letzten 20 Jahren wurde weit über die Hälfte zu Lehrstühle und Studienorte ohnehin schon gestrichen, da sieht es mit der eigenen beruflichen Zukunft, zumindest im akademischen Bereich, dann recht düster aus.
Das neue Bayerische Hochschulinnovationsgesetz hat in den letzten 2 Jahren innerhalb der Hochschulen für einiges an Wirbel gesorgt. Vielleicht auch, weil sich darin gerade im ersten Entwurf und im Eckpunktepapier ein gesellschaftlicher Trend widerspiegelt. Nämlich die Voraussetzung, dass alles immer sofort einen ökonomischen Nutzen haben muss, um gut zu sein. Nach massiver Kritik von sämtlichen Seiten ist jetzt ganz arg zurückgerudert worden, sodass sich nun wahrscheinlich im Hochschulalltag gar nicht so viel ändern wird. Was viele eigentlich sehr schade finden. Gerade in puncto Finanzierung und Arbeitsverhältnisse hätten sich die meisten meiner GesprächspartnerInnen durchaus eine Veränderung gewünscht. Die Revolution bleibt jetzt also wahrscheinlich erstmal aus. Wie es weitergeht, wie das neue Bayerische Hochschulgesetz umgesetzt wird und ob sich auch in absehbarer Zeit an den weiteren Kritikpunkten etwas ändern wird, das wird sich wohl erst zeigen müssen.